rund um den Brustring.
Der Podcast.
Rund um den VfB Stuttgart.
Ja, hallo, hier ist der Franz Wohlfahrt aus Wien.
Hier ist Timo Hildebrand.
Hallo, ich bin Kakao. Ich wünsche euch viel Spaß beim Podcast rund um den Brustring.
Herzlich willkommen zum Podcast rund um den Brustring. Mein Name ist Lennart und dies ist Folge 243 unseres Podcasts. Und wir sind heute zu zweit. Ich begrüße als allererstes den Andreas. Hi, grüß dich.
Schönen Abend.
Und ja, Andreas, wir müssen heute leider über eine Niederlage sprechen, nachdem wir uns letzte Woche so sehr darüber gefreut haben, das Weiterkommen im Pokal reden zu können und über das Dortmund-Spiel vor allem. Müssen wir heute über ein 1:2 gegen den VfL Wolfsburg reden und das trotz voller Trainingswoche. Wie frustriert warst du nach dem Spiel?
Sehr. Also ich war nicht nach dem Spiel frustriert, ich war nach dem Elfmeterpfiff frustriert, ich habe den Rest auch nicht mehr angeschaut. Da war ich echt wütend, richtig unnötig und ja, ich bin sehr frustriert und ich habe langsam echt Sorgen um unseren VfB, muss ich ehrlich zugeben.
Ja, also wir stehen noch auf Platz 7, muss man sagen. Aber die Entwicklung der letzten Wochen ist unter den Umständen, unter denen wir uns gerade bewegen. Wir wissen ja alle, wo wir herkommen, aber nichtsdestotrotz nicht so erfreulich. Darüber reden wir heute. Wir reden über das Spiel, wir reden über die aktuelle Lage jetzt in der Tabelle. Wir reden natürlich auch über den nächsten Gegner aus Hoffenheim und blicken dann am Ende noch auf unsere anderen VfB-Mannschaften und auf die Leihspieler. Aktuelle Themen haben wir nicht. Wir haben ja erst am Donnerstag aufgenommen. Seitdem hat sich nicht so wahnsinnig viel Neues ergeben. Deswegen zunächst mal unser kleiner Werbeblock direkt am Anfang. Wenn ihr uns finanziell unterstützen könnt und wollt, dann könnt ihr das über Patreon oder über PayPal tun. Bei Patreon geht es um einen kleinen monatlichen Beitrag. Wenn ihr neu einsteigt, dann kriegt ihr vom Erik ein Starterpaket zugeschickt. Und wenn ihr wie der Daniel uns mit $10 im Monat unterstützt oder der Marc und der unterstützt den mit $5 im Monat, dann werdet ihr in jeder Folge genannt und stellvertretend für alle Unterstützerinnen und Unterstützer auf dem Kakao-Level mit $2 im Monat nennen wir heute mal den Daniel. Ihr könnt uns auch bei PayPal unterstützen mit einmaligen Summen oder regelmäßig, wie ihr möchtet, wann und wie häufig ihr wollt. Wir haben auch noch eine Spende diese Woche bekommen. Ich muss mal kurz den Namen raussuchen von dem Kollegen, der hat ganz explizit für den Mikrofonhalter gespendet. hat mich sehr gefreut, weil ich ja letzte Woche gesagt habe, dass mein Mikrofonhalter fast abgeschmiert wäre. Heute eben wäre es fast wieder passiert. der Chris hatte mir irgendwann mal einen Link geschickt zu einem guten Mikrofonhalter. Damit euch nicht hier plötzlich mitten in der Aufnahme die Ohren abfallen, weil mein Mikrofon runterfällt, da werde ich das Ding demnächst mal umsetzen, denke ich. Genau, und der Martin, 15 € für den Mikrofonständer, danke dir, Martin. Genau, also wir auch kleinen Spenden helfen uns schon für so Sachen wie Mikrofonständer oder einfach um den Podcast und den Blog am Laufen zu halten. Und alles, was ihr darüber wissen müsst, findet ihr unter rundumdenbrustring.de/support. So, keine langen Umwege, direkt rein ins Spiel. VfB 1, Wolfsburg 2. Blicken wir zunächst mal auf die Aufstellung, Andreas. Nübel im Tor war klar. Mittelstädt links, Hendrik, Chabot, Wagnermann in der Viererkette. Aldakilia immer noch mit Restschäden sozusagen. Da war noch irgendwie Flüssigkeit im Muskel, im Knochen, wie auch immer. Auf jeden Fall ging das noch nicht. Das war schon vorher klar. Stiller und Karasow auf der Doppel 6. Vorne Führig auf links, Leveling über rechts, Mio hinter Undav. Eigentlich kann man an der Ausstellung wenig aussetzen, oder? Hättest du vor dem Spiel was auszusetzen?
Nein, ganz und gar nicht. Dass Wagnermann wieder spielt, statt dass der Mio wohl von den Fans gefordert, ist jetzt auch logisch. Wolfsburg ist bekannt für ihre beiden schnellen Außenspieler oder für den schnellen Außenspieler Mura. Dass sie gerne tiefe Bälle schlagen. Deswegen fand ich das okay. Dass Undav gleich von Anfang an gespielt hat, freut mich. Ein bisschen verwunderlich fand ich, dass dann doch Mio und nicht Demiric spielt. Weil ich vielleicht gedacht hätte, okay, Undav die hängende Spitze und dafür Demiric den Sturmtank spielt. Ja. Aber sonst keine Überraschungen.
Ja, und ich muss auch sagen, Chabot und Hendricks haben das da echt gut gemacht. Auch auf, gerade Chabot auf eine, also gegen Dortmund meine ich dann vor allem letzte Woche auch auf ungewohnten Positionen, Chabot auf der rechten Innenverteidigerposition, Hendricks, der dann nach innen rückt. Ja, also gerade nach dem Spiel in Dortmund, was sehr kontrolliert war, haben wir letzte Woche besprochen, auch ein bisschen Glück vielleicht dabei, fand ich das durchaus eine nachvollziehbare Aufstellung, also auch offensiv. Eigentlich kannst du mit drei deutschen Nationalspielern und einem dem von Kapitän der französischen U21 nicht viel falsch machen vorne. Würde man zumindest meinen auf dem Papier. Das Spiel selber war aber recht, naja, zurückhaltend seitens des VfB, würde ich mal sagen. Also wir haben ja häufiger schon drüber gesprochen, dass der VfB entweder richtig gut ins Spiel kommt, so wie gegen Freiburg, wo quasi das Spiel ja schon relativ früh auch entschieden war, oder sie tun sich sehr, 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 sehr schwer. Fandst du es zurückhaltend oder kontrolliert, wie der VfB das Spiel zunächst angegangen ist? Weil es passiert ja wirklich nicht so wahnsinnig viel.
Ich würde eher sagen, einfallslos. Also, ich finde, dass man schon seit ein paar Wochen merkt, dass da irgendwie der Zug zum Tor fehlt, die Gegner uns den Raum, nutzlosen Raum geben, wo wir unser Ballbesitz aufspielen, aber sonst kein Durchkommen geben. Also, ich finde, dass Wolfsburg mich sehr an Gladbach erinnert hat, was die Verteidigung angeht, dass sie uns auf den Flügeln viel Platz gegeben haben, aber die Mitte dicht gemacht haben und sehr tief standen. Dafür dann schnell gekontert haben und genau das gleiche hast du gegen Wolfsburg gesehen. Also das einzige Mittel, was wir hatten, war der linke Flügel, wenn sich der Fürichter mal durchgetankt hat, aber durch die Mitte ging nichts, über rechts ging nichts. Und das ist langsam so ein Faden, der sich schon seit längerem durchzieht und der mir auch schon ein bisschen Sorgen bereitet.
Ja, also was mir so ein bisschen wirklich, also was mich wirklich ärgert, sind auch so einzelne Szenen, wo du merkst, dass uns vorne die Durchsetzungskraft fehlt. Also du hast diese Szene, wo Kudirakis und auf einfach abdrängt, ja, in der 9. Minute. Du hast diesen Freistoß von Führig, der eigentlich super ist, super geile Idee, aber Leveling läuft einfach den Ticken zu spät los. Das wäre eigentlich die perfekte Torchance gewesen. Ja, du spielst diesen Freistoß, legst den ganz überraschend dahin, wo kein einziger Wolfsburger steht, aber Leveling läuft halt zu spät los. Oder Mio, der diese Hereingabe von Führich dann irgendwie verstolpert. Das ist irgendwie so, da fehlt mir so ein bisschen die Zielstrebigkeit einfach in den Aktionen. Und wie du sagst, ja, auf den Flügeln auch ganz viele Flanken. Also wir haben diese Flanke von Mittelstädt, die dann Undav irgendwie in die Arme von Müller köpft, dem Wolfsburger Torwart. Und ja, also das war irgendwie, mir fehlte da vorne echt so ein bisschen auch die Spannung, das Zwanghafte, dass du halt wirklich irgendwie nicht so denkst, okay, der wird schon irgendwann reinfallen, weil wir halt irgendwie letztes Jahr so geil gespielt haben oder weil wir so geile Typen sind. Ja, du musst es halt, also hört sich platt an, aber du musst es halt wollen. Und das hat mich echt so am Anfang genervt, so diese Beliebigkeit der Offensivaktionen.
Vielleicht wird auch ein bisschen so das Selbstvertrauen, das Bewusstsein nach den letzten Wochen einfach, gerade diese Aktion von Undav. Also man merkt auch bei Undav, die Körpersprache ist nicht mehr dieses Selbstbewusste, wir gewinnen jetzt, sondern der hat auch immer so was angekotztes mittlerweile. Auch die Aktion mit Kouliarakis war ja auch sehr, sehr bezeichnend dafür. Normalerweise ein Undav der letzten Saison hätte sich da nicht so abkochen lassen. An Kouliarakis, also auch Respekt an ihm, dass er sich da nicht theatralisch fallen lässt, sondern auch wirklich den Zweikampf sucht. Also Verbesserung zum letzten Spiel. ja, auch diese Freistoßsituation, ja, war eine gute Idee, aber es ist immer schwer, so einen Ball auch gut reinzubringen und wer weiß, vielleicht ein Leveling in Topform hätte den gemacht, aber es ist so ein, wie gesagt, ein Faden, der sich die letzten Spiele zieht, so auch vielleicht ein Stück weit von dem Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein beeinflusst.
Ja, und was mich mal wundert, also ich will mich jetzt nicht auf Undav einschießen, aber was mir halt auch aufgefallen ist, diese Chance von Karasor in der 44. Die ja wirklich, also dass Karasor keine Tore schießen kann, außer irgendwie im Pokal oder halt gegen wen war das? Gegen Leipzig? Nee. Gegen wen halt?
Freiburg.
Ach, gegen Freiburg, genau, gegen Freiburg. Und außer irgendwie, keine Ahnung, Flo Müller legt ihm was auf. Das ist ja klar, aber wie dann Undav noch mit Karasor diskutiert, ich meine, das ist klar, so Unterhaltung gibt es dann während des Spiels, da kackt man sich auch mal an, wenn was nicht gut gelaufen ist und man irgendwie sich drüber ärgert. Aber auch da, ich weiß nicht, also mir hat diese ganze Körpersprache nicht gefallen und gleichzeitig hast du halt super viele Bälle hinter die Kette bekommen, fand ich. Also ich konnte auch da Sebastian Hoeneß Einschätzung nicht so ganz nachvollziehen, dass man das eigentlich unter Kontrolle hatte, weil du hattest super viele Bälle hinter die Kette. Du hattest dieses Ding von Amura, der dann sich dann halt für eine Schwalbe entscheidet im Zweikampf mit Hendricks und Wagnermann, aber auch trotzdem, da sind so viele lange Bälle gekommen, du hast diese Chance von Wimmo, das war eigentlich keine Chance, die haben ja nicht draufgeschossen, aber Chabot klärte halt irgendwie in letzter Minute, wo auch Wagnermann nicht gut aussieht und einerseits darfst du natürlich nicht so auf eine Messer laufen, aber so, also ich fand's zu unausgewogen in Richtung Zurückhaltung, weißt du? Und und gleichzeitig, also hinten bist du nicht sicher genug, ja, da hast du trotzdem zu viel Räumung gelassen und vorne bist du zu harmlos. Das war eine ganz ungute Kombination. Und viel mehr ist ja auch eigentlich in der ersten Halbzeit nicht passiert. Ich meine, wenn du auch guckst, diesen einen langen Ball, den Nübel da abfängt, wo er dann noch, keine Ahnung, 30 Meter vom eigenen Tor steht und noch überlegt, wo er rausschlägt. Aber das war ja auch wieder so ein Ball. Und das ist nicht auch nicht das erste Mal. Dass wir uns mit langen Bällen hinter die Kette plötzlich überrumpeln lassen. Also, was ist denn so dein Fazit zur ersten Halbzeit? Ich war verhalten optimistisch, weil ich dachte, naja, wenigstens lieber nicht zurück. Aber es muss auf jeden Fall noch ein Ruck durch die Mannschaft offensiv gehen. Wie ging es dir?
Ja, genau so. Also defensiv, ja, war man schon anfällig für lange Bälle, wobei auch Wolfsburg kein Schuss aufs Tor geschafft hat in der ersten Halbzeit. Also das kann man auf zugute halten. Das wird, auch wenn wir uns vor den langen Bällen geschlagen haben lassen, haben wir trotzdem die recht verteidigt, auch die Samura-Situation. Der hat dort die Schwalbe gemacht, weil er da den Ball verloren hat. Also,
ja.
Und dass der dafür kein Gelb sieht, ich finde, Schiedsrichter müssen da was konsequenter sein. Also das ist eine freche Aktion gewesen. Da wurde ja auch komplett das Spiel ausgepfiffen. Dass er dann noch den Siegtreffer macht, kotzt mich dann noch zusätzlich an, aber dass der dann nicht die Gelbe kassiert, ich verstehe es nicht. Ich finde, da muss die Schiedsrichter auch endlich mal was zeigen, aber das ist ein anderes Thema. Ja, aber ich, wie gesagt, ich glaube, ich habe im Vorbericht auch geschrieben, mit einem Punkt wäre ich zufrieden. Da war ich schon ein bisschen in Sorge, dass das vielleicht nicht klappt und habe mir dann irgendwie gewünscht, dass der doch Walter Made bringt zur Halbzeit.
Ja, der kam ja dann erst später.
Ja.
Ja, also defensiv ist das, stimmt schon. Das ist das eine, aber das hat man eigentlich relativ gut wegverteidigt. Und ja, Wolfsburg ist ein schwerer Gegner. Also das ist, also ich finde, man sieht immer mehr auch den Unterschied zwischen Mannschaften wie Mainz oder Gladbach und Wolfsburg oder halt Mannschaften wie Augsburg. Also Augsburg bringt halt einfach offensiv überhaupt nichts auf die Kette. Gladbach hat Kleindienst, nicht nur, aber auch. Mainz hat Viper, Mainz hat jetzt wieder Johnny Burkhardt und so Mannschaften wie Augsburg. Das reicht halt nicht gegen uns.
Ja.
Aber sobald es irgendwie über den 9. Platz drüber geht oder so über in die obere Tabellenhälfte geht, da hast du Mannschaften, die können dir halt wehtun, wenn du dich so, sorry, dämlich anstellst, dazu kommen wir gleich, wie wir das jetzt getan haben. Und es ist gut, dass wir mit der 0 hinten in die Pause gegangen sind, aber wie gesagt, vorne, ja, zu umständlich, zu ungenau, und ich finde, weil Sebastian Hoeneß sagte dann auch in der Pressekonferenz, naja, das wäre ja eigentlich alles aufgegangen, wenn wir das 1-0 gehalten hätten. Aber gleichzeitig hat er vor ein oder zwei Wochen auch gesagt, naja, wir kassieren auch viele Tore, weil das Spiel zu lang offen ist. Und das ist halt genau das. Also du hättest ja durchaus die Chancen gehabt, gegen Wolfsburg früher das Spiel zuzumachen, wenn du ein bisschen mutiger nach vorne gewesen wärst. Also ich fand es eine sehr, sehr frustrierende erste Halbzeit irgendwie.
Ja, finde ich auch. Aber jetzt mal zu deinem Vergleich hier mit Mainz und Augsburg. Ja. Was die aber im Gegensatz zu Wolfsburg bekommen, ist den Gästeblock voll zu bekommen. Weil das war wieder nicht traurig, was da bei Wolfsburg drin war. Das ist ja traurig.
Naja,
so lange Bundesliga und die kriegen das nicht gebacken. Also das ist echt traurig, dass sowas Bundesliga spielen darf.
Ich hab mir gestern noch die Zusammenfassung von Bremen gegen Hoffenheim angeschaut und sie haben den Gästeblock nicht gezeigt, weil halt der irgendwie so, also was in der Ecke passiert halt einfach relativ wenig während des Spiels. Es sah aber auch sehr, 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 sehr überschaubar aus. Ja. Das ist halt das. Da muss man leider stimmungsmäßig durch. Achso, darüber haben wir natürlich noch gar nicht gesprochen. Das war eigentlich das erste, das einzige Highlight der ersten Halbzeit. Die Choreografie erstellt und organisiert und durchgeführt vom Schwabensturm mit einem Spruchband in der Cannstatter Kurve, Forza und über die gesamte, ja, eigentlich die gesamte Gegentribüne, außer den Gästeblock, spannte sich dann ein Zettelkurio, auf der dann das VfB, der VfB-Schriftzug abgebildet wurde. Das war schon richtig geil, oder?
Saugeil. Also, als ich da gelesen habe, dass jetzt die Choreo über den Gegentribüne laufen soll, war ich erstmal so ein bisschen skeptisch. Ja, machen die da mit, aber es sah auch richtig geil aus. Ja. Und ich glaube, wenn man noch wie früher von der Eckfahne einlaufen würde, so dieses Bild, wie sie einlaufen und dann auf der anderen Seite dieses Vorsitz, käme richtig geil.
Ja.
Also, das ist auf jeden Fall einer der Top 5 Choreos, die ich gesehen habe beim VfB.
Ja, ja, und ich fand es halt echt krass, weil das war ja nicht irgendwie, also irgendwer hat auf Twitter geschrieben, vielleicht war das für das Heimspiel in der Champions League jetzt in den Playoffs geplant gewesen, wenn es eins gegeben hätte, das weiß ich nicht. Ich glaube, man muss ja dann schon immer das relativ weit vorher anmelden. Und ich glaube nicht, dass man das dann so einfach so, okay, dann machen wir es halt nicht an dem Dienstag, sondern am nächsten Samstag, kann aber trotzdem sein. Aber ich fand es trotzdem cool, dass dann, obwohl das Spiel ja ist kein besonderes in dem Sinne, das war, weil der 22. Bundesliga-Spieltag, dass dann trotzdem das geklappt hat, ja? Ja. Dass du dann nicht irgendwelche Leute hast, die sagen, oh, Wolfsburg, oh, weiß nicht, ob ich hinfahre, ist kalt gerade und so. Nee, das hat geklappt, das sah richtig geil aus und einfach der Organisationsaufwand, also wir wissen ja schon, was beispielsweise so eine Choreo wie gegen Paris in der Kurve, also nur in der Cannstatter Kurve für einen Aufwand ist. Und das dann über die gesamte Gegentribüne zu machen, wo du halt, also klar, auf der Haupttribüne hätte es natürlich nicht funktioniert. Unter Türkheimer Kurve hat es wahrscheinlich genauso gut funktioniert, aber Gegentribüne ist ja dann schon ein sehr gemischtes Publikum, dass das funktioniert in so einem Spiel, wo jetzt nicht alle völlig hyped sind vorher. Das war schon geil.
Vielleicht ist auch das Gute, dass es gegen Wolfsburg war, weil wenn wir zum Beispiel gegen Dortmund oder so gespielt hätten, dann hätte sich bestimmt die ein oder andere Dortmund auf der Gegentribüne verirrt. Und dann wäre es nicht so geil gelaufen.
Ja, das stimmt natürlich. Ja, ja klar, bei Wolfsburg hast du wenig, musst du wenig Sorgen haben, dass da Gästefans irgendwo außerhalb des Gästeblocks in dem Maße sich aufhalten, dass sie irgendwie die Choreo stören konnten. Und in der Stuttgarter Zeitung stand ja, das sei ein Novum gewesen, aber auch da war Twitter natürlich mal wieder schlauer. Das gab's schon mal, und zwar Pokal-Halbfinale 96-97 gegen den HSV. Da hat es das schon mal gegeben, da waren es allerdings nur, ich glaube, ein weiß-rotes Karo-Muster, also das war auch vor meiner Stadiongängerzeit, muss ich dazu sagen, aber ich habe da nochmal die Bilddatenbanken konsultiert und geschaut und damals, das hat es hier auch mal selber in irgendeinem Rückblick geschrieben, damals hat man das, glaube ich, noch mit den offiziellen Fanclubs zusammen gemacht und irgendjemand hat auch diese Tafeln damals gesponsert, war halt so Frühzeit der Ultrakultur in Deutschland, so einer der aus Sicht des CC sicherlich Jugendsünden, dass man sich die Choreo da hat finanzieren lassen, aber nichtsdestotrotz, also es ist was Besonderes, in einem Stadion eine Choreo zu machen, die über den eigenen, ich sag mal, Einflussbereich in Anführungsstrichen hinausgeht, weil in der Kurve, da weißt du eigentlich, was kommt. Auf der Gegentribüne bist du normalerweise eher gewohnt, dir das anzuschauen. Also richtig geil, Respekt an den Schwabensturm und an alle, die da dran mitgewirkt haben.
Ja, von mir
auch. Gut, kommen wir mal zum Spiel zurück. Also es gab da noch Gelb für Chabot nach dem Fortland Wind. Es gab Gelb für Karasor und für Yannick Gerhardt, die für die Nachspielzeit, Nachspielzeit war ja relativ lang, weil ich glaube, irgendwer war zusammengestoßen. Ne?
Hendrik und Mio.
Hendrik und Mio, ja. Vor der Chance von Amura. Zum Glück konnten dann beide weitermachen. Ja, aber alles in allem, abgesehen von der Choreo, wirklich, ja, einfach eine frustrierende erste Halbzeit, die sich ein bisschen auch anschloss an die letzten Spiele. Also auch Dortmund war ja nicht gut. Ne? Also es war, wir haben kein Gegentor kassiert. Gegen Dortmund nicht in der ersten Halbzeit. Aber ja. Also ist, ich meine, und auch diese Chance von Undav, die wir ja gegen Dortmund hatten, ja, das war ja auch so.
Die muss er machen.
Also das schließt sich so ein bisschen alles an und wir kommen gleich noch dazu, warum das Spiel dann vielleicht auch letzten Endes verloren ging. Aber lass uns vielleicht erstmal in die zweite Halbzeit reingucken. Wolfsburg wechselte dann, Mats Röslev kam für Kilian Fischer. Und dann kommt der VfB aber wesentlich besser raus. Also wesentlich gefährlicher, fand ich. Leveling schießt. Wagnumann, dieser Aufsetzer, der war jetzt nicht besonders koordiniert, aber trotzdem musste Müller da nochmal ran und den irgendwie über die Latte lenken.
Mhm.
Undav, der den Ball bekommt und weit drüber schießt. Und das aber, ja. Was mich halt wirklich genervt hat, ist, dass du immer so immer umständlich hintenrum spielen musst. Also auch Wagnermann, der bekommt halt ganz doof an den Ball. Leveling, der dann von rechts reinsteht in den Strafraum und dann halt einfach abzieht. Ich verstehe das nicht. Die hatten jetzt eine Woche zum Trainieren, auch zu trainieren, sich solche Spielzüge zu trainieren, und dann kommt da so ein unkoordinierter Sorry-Mist raus.
Aber da sehe ich halt auch wieder, dass die Gegner uns sehr tief stehen und da gefühlt immer ein Wolfsburger Bein dazwischen ist. Also, wenn man sich so die anderen Spiele vergleicht, wie teilweise wenig die Box zugestellt wird und wie einfach es andere Teams haben, irgendwie Tore zu schießen. Also, wenn ich jetzt mit dem VfB vergleiche, während der VfB sich da so einen abmüht. Und wenn ich sehe zum Beispiel Masuras da bei Bochum, wie, dass er den Ball quasi noch geschenkt bekommt.
Ja. Gut, wir haben auch ein Geschenk bekommen gegen Dortmund.
Ja, stimmt. Ja. Und den haben wir nicht gemacht.
Ja. Ja.
Ja, also. Das war schon frustrierend, aber ich habe schon positive Tendenzen gesehen. Da war ich doch ein bisschen nach dieser, spätestens nach der Unterschrift, dachte ich, okay, ja, vielleicht können wir das doch gewinnen.
Ja. Man kann Sebastian Hoeneß schon recht geben. Natürlich beschwert sich am Ende niemand über einen Arbeitssieg, ja, weil wir brauchen, also es geht einfach um die Liga, wir brauchen Punkte, und dann ist es mir irgendwann auch egal, wie die zustande kommen. Aber die Art und Weise, wie wir spielen, mindert halt die Wahrscheinlichkeit, Punkte zu holen, weil du einfach super lange dieses 0-0 hast und dir keine richtigen Chancen vorne erarbeitest. Dann kam der erste Wechsel beim VfB in der 70. wieder relativ spät, fand ich. Das hatten wir gegen Dortmund schon, da wurde auch erst in der 70. gewechselt, oder führten wir dann zu dem Zeitpunkt schon. Deal kam für Leveling rein, wollte mal für Undav. Vielleicht können wir an der Stelle mal über die beiden Ausgewechselten sprechen. Also Leveling, ich weiß nicht, ob der noch... Ja, unsichtbar, dann halt auch über den Flügel, aber dann halt oft zu umständlich, kam einfach nicht richtig ins Tempo. Das hat das Gefühl, der hat immer vor dem Ball so ein bisschen Anlauf gebraucht, um damit den Ball loszuziehen, da war es aber schon zu spät. Und auch, ja, also was Leveling ja wirklich auszeichnet, ist dieses in den Strafraum ziehen und dann einfach mal abziehen. Da hat er ein paar Tore letzte Saison auch geschossen. Aber der kam teilweise gar nicht mehr so weit in den Strafraum rein.
Ja, die Hinrunde war auch besser, finde ich, von ihm. Also, dass er da war schon wesentlich torgefährlicher. Der erste Heimsieg hatte auch, oder gegen Union Berlin war das, das war es nicht gegen Union. Auf jeden Fall hatte da erinnere ich mich, wie er sich da immer teilweise durchgetankt hat und einen richtig guten Zug zum Tor hatte. Ja, aber irgendwie fehlt es gerade. Aber das ist so ein, wie gesagt, ich wiederhole mich den Faden. Also ich meine, wer hat gerade in der Offensive eine Schwäche? Leveling, Demiric oder so von Anfang an, Undav.
Mio.
Also ich weiß nicht, vielleicht muss man da auch irgendwie auch die Trainer mal fragen, wie kommt es dazu, dass die ganze Offensive irgendwie außer Führig irgendwie Probleme hat.
Ja, also ich weiß es auch nicht. Bei Leveling kann ich mir noch ein bisschen erklären, weil der lange verletzt war.
Ja.
Undav war auch lange verletzt.
Ja, krank jetzt die letzte Woche.
Ja, und das kann man vielleicht noch sagen, war krank. Ich glaube, hat Montag nicht trainiert. Montag war, glaube ich, trainingsfrei. Dienstag nicht trainiert, oder war da noch, hatte noch irgendwie, noch Schnupfen. Ja, aber, also, sag mal so, wenn er spielfit ist, ist er spielfit.
Ja.
Club Brügge für 2-0 gegen Atalanta, ui. Wenn er spielfit ist, er spielfit, dann erwarte ich mir einfach eine andere Körperhaltung. Und man muss halt auch sagen, jemand wie, jetzt habe ich den Andreas abgelenkt, guckt dann nur nach Ergebnissen. jemand wie Undav ist halt für mich auch ein Führungsspieler. Ja? Also der ist 28, der verdient ein Heidengeld, das muss man auch mal dazu sagen. Ja? Also Stiller ist ja jetzt gerade in die gleiche Gehaltsklasse wie Undav aufgestiegen. Undav ist Publikumsliebling, unschwer erkennen konnte zu Beginn der Saison, und da erwarte ich, und Sprachrohr, ja, also das ist für mich so der klassische Führungsspieler, und da erwarte ich dann von ihm auch einfach eine andere Körperhaltung. Also im Spiel selber, aber halt auch generell. Also, und wenn du gesehen hast, wie er dann so reagiert, als er ausgewechselt wurde, der war sehr, sehr unzufrieden. Ja, also.
Aber war er unzufrieden mit sich selber oder dass er ausgewechselt wurde?
Nö, ich glaube, der war schon unzufrieden mit sich selber. Ja. Aber, also aber
ich finde schön, dass er so selbstkritisch ist. Also auch gegen, ich weiß nicht was, gegen Dortmund, weil er dann sagt, nee, war ich kein gutes Spiel von mir.
Nee, der ist also, auf jeden Fall selbstkritisch. Das kann man ihm nicht vorwerfen. Und also ist auch ein guter Junge. Das sind alles gute Jungs. Ja, es ärgert mich aber, weil das sind einfach die Spieler, die in so Spielen, die so knapp sind gegen so Gegner wie Wolfsburg, die einfach anstrengend sind, die den halt den Unterschied machen sollten.
Ja. Ja?
Auch wegen ihrer Ablöse, muss ich ganz ehrlich sagen. Dafür kann er nichts, aber also das sind halt so Spiele, also deswegen haben wir die geholt, damit wir halt in so Spielen gegen, wie gegen Wolfsburg halt nicht irgendwie dastehen und nicht weiter wissen, sondern dass wir halt jemanden haben, der letzte Saison 18 Buden gemacht hat, der grundsätzlich weiß, wo das Tor steht, und der halt auch eine gewisse Erfahrung mitbringt. Das ist jemand wie Diel, ja. Keine Ahnung, allein vom Tor dann vielleicht, oder das war das eine Spiel, wo er das Tor gemacht und dann noch ein zweites hätte machen können und sich dann aber ein bisschen verzettelt. Ja, oder auch der Ballverlust passiert. Aber auf jeden Fall wie Undav kommt es halt an, ja, Leveling, teilweise auch Mio, der meiner Meinung nach momentan bei PSG nicht mehr auf der Bank sitzen würde, so wie er momentan drauf ist. Ja, die haben eine gewisse Verantwortung und der sind sie jetzt in dem Spiel und auch in manchen anderen Spielen letzten Zeit nicht gerecht geworden. Aber wir wollen erstmal über Positives sprechen. Scott Olsen kam dann für Wind noch bei Wolfsburg. Da war ich, als Wind rausging, dachte ich so, puh, immerhin schon mal einen runter. Von den beiden gefährlichen bei denen vorne. Und dann kommen wir in die 72. Minute. Und genauso habe ich mir eigentlich die Einwechslung von Nick Woltemade vorgestellt. Der kriegt den Ball nach dem Ballgewinn von Wagnumann, muss man dazu sagen, an der Außenlinie. Stiller spielt ihn dann an und dann so 30 Meter vom Tor geht Woltemade ins Dribbling, tanzt einen Wurf vor nach dem anderen aus und schießt ihn rein. Also ich finde es immer wieder faszinierend, dass jemand, der fast so wieder groß ist, so viel Gefühl im Fuß haben kann, oder?
Ja, es ist echt erstaunlich. Also auch mit welcher Selbstverständlichkeit er da durchgeht, dribbelt, den Ball behauptet, dann nochmal den Haken schlägt und dann einfach mit einer Selbstverständlichkeit, mit so einer Unbekümmertheit den Ball da reinmacht. Also richtig krasses Tor. Einer der Highlight-Tore der Saison bestimmt. Ja, das ist echt krass. Respekt an Woltemade. Ich bin echt begeistert von seiner Entwicklung. Ich habe Anfang der Saison schon vieles von ihm erwartet, aber dass er sich so entwickelt und ich finde, es ist unser bester Stürmer zurzeit.
Ja, und also halt auch, weil der macht das dann halt einfach. Ja? Ich meine, schon der siebte Saisontreffer jetzt, hat genauso viele wie Undav, einen weniger als Demirovic, zwei weniger als Gerasi, das muss man überlegen. Ja, den haben wir ablösefrei aus Bremen geholt. Und der macht uns jetzt in 22 Spielen, hat er nicht alle gemacht, macht er uns 7 Buden. Wir hätten, es gab Spielzeiten, da hätten wir uns die Finger nach einem ablösefreien Spieler gemacht, der 7 Buden macht in der Saison. Und ja, das ist es aber halt. Ne? Du bringst noch einen Woltemade und der scheißt sich nichts und geht da einfach durch. Was die Mannschaft, was der Rest der Mannschaft oder der Rest der Offensive irgendwie 70 Minuten vorher, 72 Minuten lang nicht vorher nicht hingekriegt hat, einfach mal da durchzugehen. Und die haben ja auch die Möglichkeiten. Also kannst du mir nicht erzählen, dass ein Mio oder ein Undav dazu nicht auch in der Lage gewesen wären.
Ja, sowas erwarte ich eigentlich von Undav.
Ja.
Bin ich ehrlich.
Also, nicht in dem Stil, aber in dem Resultat und in der Haltung, finde ich. Mhm. Ne? Also das war schon echt, ja.
Das Beste ist ja, du sagst ja, er ist 2 Meter groß und ist so gut mit dem Fuß am Ball und zeitgleich so wenig torgefährlich mit dem Kopf.
Ja, das stimmt.
Also, das ist echt faszinierend bei ihm.
Gut, das hat natürlich auch was, also es sei denn, der Ball fällt ja einfach manchmal so auf den Kopf, wie das bei Kalajdzic der Fall war, hat das natürlich auch was mit Sprungkraft, glaube ich, zu tun. Ja. Wenn du dann halt irgendwie Wucht hinter den Ball bekommen willst und den nicht nur so abtropfen lassen willst. Also klar, kannst auch Kopfballtore machen, wo der dir einfach nur an den Kopf tropft und von da rein, aber ich glaube, es hat auch dann was mit Sprungkraft zu tun und die ist natürlich bei jemandem, der irgendwie Beine unter Kontrolle kriegen muss, die schon allein, keine Ahnung, Meter sind oder was, ist es, glaube ich, schwieriger, dann die Wucht dahinter zu bringen, weil es reicht ja nicht nur einfach da oben den Kopf in der Höhe zu haben, sondern wenn da nicht so Kopfbälle rauskommen sollen wie die von Undav und Karasor in der ersten Halbzeit, brauchst du halt einfach die auch ein bisschen Energie dahinter. Aber ja, also ich will mich nicht beklagen. 1-0, sehr, 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 sehr schön. Dann gab es Gelb für Swanberg, naja, nach dem taktischen Foul an Stiller. Und dann kommen wir in die 77. Minute und das ist halt echt, also wir reden gleich noch über den Elfmeter, aber dieses Tor regt mich eigentlich fast noch mehr auf.
Ja.
Weil du hast eigentlich alles unter Kontrolle und du hast dich auch, wie dann Sebastian Hoeneß ja eigentlich sagte, du hast dich mit dem 1-0 durch Woltemade da auch belohnt. Und musstest eigentlich nur noch 18 Minuten lang dieses Spiel über die Runden bringen. Und dann verliert Diehl oder spielt einen Fehlpass in der gegnerischen, also sehr weit in der gegnerischen Hälfte, so keine Ahnung, 10 Meter hinter der Mittellinie. Und der VfB schafft es nicht, in die Rückwärtsbewegung zu kommen. Also Thema Restverteidigung, das war ja nicht so, dass es alle aufgerückt waren. Also du siehst dann, in dem Moment, wo dann der Ball zu Wolfsburg kommt, Wimmer hatte dann ungefähr so am Mittelkreis und da sind vorne Amura und entweder Franks oder Tomasch, und die stehen gegen Chabot und gegen Hendricks. Und du hast rundherum genügend VfB-Spieler und irgendwie schafft es der VfB, also das erste Problem ist, dass Wagnermann dann irgendwie ein bisschen so einen Meter auf Wimmer zuläuft und dann wieder abdreht. Und plötzlich hat Amura dann halt auf der linken Seite den Ball. Und in der Mitte taucht dann plötzlich neben, ich glaube, es war dann taucht dann neben Franks war vorne, taucht dann neben Franks plötzlich noch hinten Thiago Tomasch auf. Und plötzlich hast du dann Hendricks, der sich entscheiden muss, gehe ich jetzt auf Franks oder gehe ich jetzt auf Tomasch, und er entscheidet sich leider für den Falschen. Mittelstädt ist viel zu weit weg von Tomasch, ja. Und der hat dann, und dann sind die plötzlich mit drei Leuten bei uns im Strafraum. Amura spielt den Ball rüber und Tomasch schießt ihn zentral ein. Und also so Sachen verstehe ich nicht. Also warum man da nicht früher eingreift. Du hast einen Ballverlust, der ist relativ weit vorne. Und du schaffst es nicht. Und Wolfsburg ist so schnell, dass du es nicht schaffst, diesen Angriff effektiv zu unterbinden.
Ja, also irgendwie unnötig. Und wie so ein ausgerechnet Tomasch-Tor oder ausgerechnet kurz nachdem wir die Führung erzielen. Ja, es ist... War echt schlampig verteidigt, irgendwie unkonzentriert. Da tat mir auch ein bisschen Hendricks leid, dass er so ein bisschen alleingelassen wurde von Mittelstädt. Also Mittelstädt war da viel zu weit. Ich glaube, der war schon ein bisschen zu sehr in den Umschaltmoment, dass er schon viel zu offensiv stand. Vielleicht hat er noch ein bisschen die Kraft oder die Energie gefehlt, wieder da zurückzurennen. War echt blödes Tor und zu einem dummen Zeitpunkt. Weil ich war da schon ein bisschen optimistischer. Ich habe schon gedacht, okay, jetzt 20 Minuten verteidigen oder noch ein 2-0 reinsetzen, aber ja, passiert.
Ja, ich fand, es hat sich auch so ein bisschen angeschlossen an den Offensivvortrag der ersten Halbzeit, dass du halt diese Sorglosigkeit, du hast also auch kein Stiller, kein Karasor irgendwie, der da irgendwie das unterbindet, der da aufräumt. Und derjenige, der am schnellsten zurück ist, eigentlich, ist Diehl. Ja, wenn du überlegst, dass der den Ball irgendwie hinter der Mittellinie verliert und am Ende, als Amura dann den Ball querspielt, ist Diehl sogar noch im Strafraum. Das heißt, der hat es noch sich am schnellsten nach hinten bewegt. Der hat ja auch den weitesten Weg fast. Das ist mal abgesehen vielleicht von Woltemade, der wahrscheinlich noch weiter vorne stand in der Situation vorher. Also einfach sauer ärgerlich und auch so unnötig. Ja. Und du weißt einfach genau, dass du gegen Wolfsburg nicht erlauben darfst, nämlich so Tempogegenstöße. Und du kriegst es nicht vernünftig verteidigt. Es stand 1-1, noch 13 Minuten zu spielen immerhin. Hattest du zu diesem Zeitpunkt noch das Gefühl, der VfB könnte jetzt vielleicht doch nochmal das zweite Tor machen?
Ja, tatsächlich. Also ich hatte mir so das Gefühl, ja, scheiße, aber wir wuseln dann noch eins rein, der 90. plus. Ja, irgendwie macht Undav dann noch seine Magie.
Der war aber, ja schon draußen. Ja.
Achso, Woltemade.
Woltemade, ja, genau. Ja. Genau, Führich ging dann raus in der 84. Minute für Demirovic. Führich vorher leicht benommen. Der hatte irgendwie was abbekommen. Ich weiß nicht mehr genau, was es war. Aber
ich kann nicht mitbekommen.
Ja, also er war auf jeden Fall weniger taktisch als wirklich, also einfach, der hatte was abbekommen. Demirovic kam dann rein. Und dann ist was passiert, was wir auch schon in der Hinrunde hatten gegen Mainz im Hinspiel, wo du 3-2 führst und das Spiel eigentlich safe hast und dann verlierst du komplett die Kontrolle, oder auch dieses Freiburg-Spiel, das Spiel in Freiburg, das allererste, wo du einfach komplett die Kontrolle verlierst und hier was aus. So, Wafro kriegt dann nach einer Ecke einen Kopfball auf einen kurzen Pfosten, wo Nübel den wirklich noch um den Pfosten lenken muss, also wirklich noch auf Nummer sicher gehen muss. Und der VfB wird völlig kopflos, und das ist halt was ich halt auch nicht nachvollziehen kann. Ja, und dann kommt es halt in der 87. Minute zu dieser unglücklichen Situation, wo Wimmer über links kommt und den Ball irgendwie Richtung Tor trifft. Einerseits, also ich weiß nicht, wie du es siehst, aber einerseits ist klar natürlich, der Ball, also Wagnermann verhindert gar nichts dadurch, außer vielleicht irgendwie einen Abstoß. Gleichzeitig frage ich mich, was wollte er da mit seiner Hand? Also was, also, also ich weiß nicht, was ich, also er macht so einen leichten Ausfallschritt, um den, weil er denkt, dass der Schuss irgendwie flach kommt. Aber so weit die Hand dann irgendwie so, ich zeig's das hier mal, ihr könnt das, wenn ihr uns hört, nicht sehen, also ganz ungelenkt nach außen. Bisschen Pech, aber auch ein bisschen, also vielleicht für das ganze Spiel ein bisschen Pech, aber auch ein bisschen doof, oder?
Ja, ich würde jetzt nicht doof oder so sagen. Ich glaube, er hat wirklich mit einem flachen Schuss gerechnet. Es ist unglücklich. Das Handspiel ist immer so eine Sache. Und gerade, also da hat die Hand natürlich nicht zu suchen. Es gab weniger klare Handspiele. Das war in dem Moment, wo ich die Wiederholung gesehen habe, dachte ich so, ja, toll, das verlieren wir jetzt. Ja, aber ich möchte jetzt auch nicht dieses, was jetzt über die letzten Tage, dieses Wanyama-Bashing, was da betrieben wurde. Ja, das ist unglücklich, aber es kann jedem passieren. Das ist Mavropanos ein paar Mal passiert. Ja. Und wir haben irgendwie einen Held gefeiert. Ja, Ito wahrscheinlich auch ein paar Mal, jetzt weiß man nicht ein Beispiel, aber trotzdem. Das war jetzt unglücklich, aber ist auch einer der eine von vielen Spielern, die einfach gerade nicht in der Form sind. Und sowas darf nicht passieren. Wolfsburg darf nicht diesen Platz bekommen. Wimmer darf nicht so frei zum Schuss kommen lassen. Ich glaube, da war der Sechserraum nicht gut besetzt.
Genau, das ist halt auch, die haben einfach viel zu viel Platz auch. Also unabhängig davon, dass sie nicht viel draus machen, aber das ist halt einfach so nervig, sorry. Und wie es dann einfach am Ende passiert, Nübel ist noch fast dran an dem Elfmeter. Gut.
Den habe ich bis heute nicht gesehen. Ich habe nur den gesehen, den Schmiederpfiff, und dann habe ich den Fernseher ausgeschaltet.
Ich weiß gar nicht, was war. Ich musste, glaube ich, irgendwie kurz mal den Browser neu starten oder was. Ich sehe nur, wie Nübel da steht und an die Latte klopft. Ich so, oh shit. Also irgendwie bei mir gerade das Bild kurz. Ich glaube, kurz bevor dann der Elfmeter geschossen wurde, war mein Bild wieder drauf. Ich hatte das Handspiel vorher nicht gesehen. Und da sehe ich nur, wie Nübel einfach so vor seinem Tor steht und oben an die Latte klopft. Ich so, oh fuck, das kann nichts Gutes bedeuten. Er hält ihn fast, muss man auch sagen, kriegt er nicht genügend Kraft hinter die Parade. Ja, und dann war es im Grunde durch. Karasor, Rieda kam noch für Karasor, Jeltsch für Wagnermann, Finn Jeltsch mit seinem Debüt für den VfB. Und Rieda hätte ja sogar noch fast den Ausgleich machen können, kriegt aber seine Beine noch nicht sortiert, beinahe hereingab von Mio. Und ich muss ehrlich sagen, das war fast noch die beste Szene von Mio im ganzen Spiel, oder? Du hast das nicht mehr gesehen.
Ich habe es nicht mehr gesehen. Nein.
Okay. Also auf jeden Fall, Mio geht über links, wird freigespielt, zieht schön diagonal in den Strafraum rein, spielt den Ball und Rieder kriegt einfach nicht den richtigen Fuß nach vorne. Ist ärgerlich, aber ich meine, daran lag es dann am Ende halt auch nicht. Ja. Es passt dann irgendwie alles so zusammen, so ein bisschen, dass du halt auch diese Chance nicht nutzt.
Ja. Und auch wieder so ein Ding wie damals gegen Frankfurt, so dieses mit der letzten Aktion, nach Wiedergutmachung, dann will der Ball einfach nicht rein oder man steht im Abseits. Aber zum Beispiel kurz, ich fand es krass, dass der Schiedsrichter so lange hätte checken müssen, weil ich fand, das war recht klar. Also, wir haben ja doch den Gegenangriff, stell dir vor, der Ball wäre reingegangen und Herr Wolfsburg hätte dann den Elfmeter bekommen. Ich wär in den Neckarstadion gefahren, vor Wut. Die Schiedsrichter, was schon was geheißen.
Das verstehe ich auch nicht, weil das ist eigentlich recht klar. Man kann jetzt drüber streiten, ob so die Art von Handelfmeter zielführend ist für den Fußballsport. Aber nach dem gegen Regen, also viel größer kannst du deine Körperfläche nicht vergrößern. Ja. Und ob es nur Absicht war oder Dummheit oder wie auch immer. Es ist einfach. Also ja, das stimmt. Das war unnötig, du hast recht. Und wenn dann der VfB in der Zwischenzeit getroffen hätte, das Tor zurückgenommen worden wäre und stattdessen Wolfsburg Elfmeter. Ja, aber deutsche Schiedsrichter. Ja. Genau. Wolfsburg wechselt nochmal Behrens kam rein für Tomasch und Bornau für Amura. Behrens und Hendrik sahen auch gelb in der Nachspielzeit, hat das keine Auswirkungen. Ja, dann wollen wir uns mal anschauen, was unsere Hörer und Hörer zum Spiel geschrieben haben. Der Gonzales Sastro schreibt, verdient die Niederlage. Würdest du da mitgehen?
Nee, also ich finde, es wäre so ein gerechtes Unentschieden-Spiel. Wir hatten, glaube ich, den Elfmeter ausgenommen, Max G. als Wolfsburg. Wolfsburg hat den ersten Halbzeit nicht einen Schuss aufs Tor bekommen. Also, ja, ich will jetzt nicht. Ich mein erster Gedanke war unverdient, dass Wolfsburg da gewinnt. Also moralisch, weil Amura wegen der Schwalbe, dass er das Siegtor macht. Und auch von den Chancen her, von Spielanteilen. Die zweite Halbzeit waren wir die bessere Mannschaft. Ja, also komplett unnötig und unverdient, meiner Meinung nach.
Ja, also verlieren müssen hätten wir das auch nicht, das sehe ich auch so.
Ja.
Kann es einfach nicht erwarten mit dem geringen Einsatz, mit dem du an dieses Spiel reingegangen bist. Also, ich sag mal so, wenn wir das ein Spiel einzeln gewonnen hätten, das wäre schon ein Arbeitssieg mindestens gewesen. Glücklich vielleicht nicht unbedingt, wenn du dann wirklich es schaffst, Wolfsburg 90 Minuten oder mehr als 90 Minuten vom Tor fernzuhalten. Aber ja, also du musst das nicht verlieren und das macht das halt so ärgerlich.
Ja.
Weil du hättest einfach mehr investieren müssen, dann hättest du dieses Spiel auch ziehen können. Oder vielleicht zumindest unentschieden holen können, was ja auch schon bei einem Gegner der Qualität. Und wir befinden uns einfach mit all diesen Mannschaften gerade einfach in einem Mehrkampf sozusagen um die europäischen Plätze. Wäre das ein akzeptables Ergebnis gewesen, aber verlieren darfst du dieses Spiel nie und immer vor allem halt nicht zu Hause.
Ja.
Und natürlich ist es ein bisschen unglücklich mit dem Elfmeter, aber irgendwie dann halt schon auch so ein bisschen die Strafe für einen Auftritt, der echt wieder sehr, sehr, ja, uninspiriert war.
Wieder.
Bieder, ja genau, also Bieder trifft es ganz gut. FW1893 schreibt, tja, was soll man sagen, alle spielen für uns und wir selbst nicht. Vor allem Leipzig hat ja am Freitag dann unentschieden gespielt. Eine total unnötige Niederlage. Wenn du in die Champions League willst, dann musst du solche Spiele eben gewinnen. Und das ist es halt. Also ich meine, klar, wir sind jetzt immer noch nur einen Punkt hinter dem Champions League Platz, glaube ich. Nee, zwei, naja, genau, 35. Und Leipzig hat 37, kommen wir gleich noch auf die Tabelle. Hast jetzt halt Mainz und Freiburg vorbeiziehen lassen. Und ja, es ist alles noch recht nah beieinander. Aber wie schon gegen Mainz und wie schon in Mainz und wie schon gegen Gladbach verpasst du halt einfach eine Chance.
Ja.
Und halt unnötig, weil es ist nicht so, dass du jetzt irgendwie du spielst nicht gegen die Bayern und nicht gegen Leverkusen, gegen die spielen wir jetzt nämlich noch zu Hause. Sondern du hast einen Gegner gehabt, mit dem du auf Augenhöhe agierst und hast dich einfach, ja, ich weiß nicht, insgesamt ein bisschen dumm angestellt, finde ich. Also jetzt, um das auf einzelne Spieler zu beziehen, aber irgendwie.
Ja, die ganze Mannschaft ist so wie nicht in Form gefühlt, außer Stiller, Fierich und Woltemade. Ja, also ich will da nicht auf einen Spieler wie kloppen, sondern da muss man einfach, da muss auch Hoeneß andere Ansätze finden, vielleicht irgendwie andere Formation wieder umstellen, vielleicht hat sich dieses 4-2-3-1 ein bisschen festgefahren oder das 4-4-2. Ich glaube, ich vertraue darauf, dass er das hinbekommt, den Turnaround, aber das an einzelne Spieler würde ich nicht festmachen.
Nee, und ehrlich gesagt auch nicht an Wagnermann. Der ist nicht gut in Form, das muss man so sagen. Das war ja, der hatte viele Spiele vorne auf der im rechten Mittelfeld, wo dann irgendwann auch Sebastian Hoeneß eingesehen hat, dass das nicht die richtige Position ist. Der kann eigentlich den rechten Verteidiger spielen. Hat aber also ich glaube, dass dieses Paris-Spiel, und ich meine, wir haben auch noch ein paar Hörerfragen bekommen, aber vor allem der Ed Augen auf 1893 fragt, und das, vielleicht können wir das anhand dessen ein bisschen diskutieren, was ist vor dem Mainz-Spiel vorgefallen? Die Mannschaft hat seitdem 4 von 6 Pflichtspielen verloren, und ausgenommen halt Augsburg, Pokal und Dortmund, und wirkt leblos. Mehrfachbelastung ist nach Wolfsburg keine Ausrede mehr. Die Siege gegen Augsburg und Dortmund haben wir nur durch sehr glückliche Tore geholt. Also wir haben halt auch in den letzten 6 Spielen 3 Tore durch Eigentore erzielt. Pacho gegen Paris, Elvedi gegen Gladbach und Anton letzte Woche. Die Entwicklung ist meiner Meinung nach besorgniserregend und könnte sich nach Hoffenheim und Bayern zu einer richtigen Krise entwickeln. Also ich glaube, dass dieses Paris-Spiel, ohne jetzt mal, lassen wir mal die Frage außen vor, ob das jetzt schon eine Krise ist oder nicht oder ob sich zu einer entwickeln würde, aber man merkt ja, es läuft nicht mehr so, wie es in den ersten 3 bis 4 Spielen dieses Jahr lief. Und ich glaube, dieses Paris-Spiel, das hat schon gewissen Knacks hinterlassen. Also
ja.
Bei Wagnumann im Speziellen, der halt von Bradley Barcola in dem Spiel komplett hops genommen wurde. Ja, und also ich weiß nicht, wie deine Sicht darauf ist, aber du hast natürlich einfach noch eine Mannschaft, die relativ jung ist. Wir haben immer noch den jüngsten Kader der ganzen Liga. Und die hassen sich dann, die haben sich von dieser 3-Niederlagen-Woche mit Mainz, Paris und Gladbach, glaube ich, ein bisschen verunsichern lassen. Und man findet sicherlich individuelle Gründe für die einzelne Niederlage, aber irgendwie habe ich so ein bisschen das Gefühl, seitdem ist so ein bisschen diese Selbstverständlichkeit verloren gegangen, die sie vorher hatten.
Ja, stimme ich dir zu. Also, ich gehe nicht mit, dass der Sieg gegen Augsburg sehr glücklich war. Das war ein erkämpfter Sieg. Ja, dass man gegen Dortmund geliebt hatte, da gehe ich mit. Und ja, also ich weiß, ich kann auch viele Gründe haben. Es könnte so ein Potpourri sein. Einerseits der Knacks, weil man noch so Champions League ausgeschieden ist und die Art und Weise. Dann eben die ganzen Verletzungen, die uns dann noch bis und Krankheiten, die Mannschaft geschwächt haben. Plus die wenige Trainingszeit, weil man viel auf Reisen war. Jetzt auch unabhängig davon, ob die jetzt alle gespielt haben oder nicht. Du verlierst halt 2 Trainingstage durch Hinreise-Spieltag. Ja, das wirkt jetzt sich alles zusammen und gegen Hoffenheim muss man gewinnen, finde ich. Also das ist so ein Do-or-Die-Spiel. Wenn wir das verlieren und dann kommt Bayern und ja, ich habe eh nie Lust, gegen Bayern zu spielen. Das ist so ein Zahnarztbesuch. Klar, wir können manchmal gewinnen oder so wie letzte Saison, aber ich sehe es einfach nicht. Und wer weiß, wenn wir dann 2 Spiele 0 Punkte und dann nur auf einem Platz 10 stehen, dann wird noch mehr die Krise ausgerufen werden. Und irgendwie meistens so ein self-fulfilling prophecy, weil die Mannschaft die Selbstbewusstsein hat, dann stellen sich die Ergebnisse nicht ein, dass es so ein Teufelskreis kommt, aus dem man nur schwer rauskommt. Und deswegen müssen wir gegen Hoffenheim gewinnen.
Ja, ja, und nochmal um auf die Frage von dem Auge auf 1893 oder Augen auf 1893 einzugehen. Ich glaube nicht, dass irgendwas vor diesem Spiel gegen Mainz vorgefallen ist. Also ich glaube, du hast schon dieses Bratislava-Spiel vor dem Mainz-Spiel, ja. Mainz war ja dieses Sandwich-Spiel zwischen den Champions League-Spielen und sagen wir so, Bratislava, da haben wir auch schon gesagt, also eigentlich kannst du dich über einen Auswärtssieg in der Champions League nicht beschweren, aber eigentlich hättest du ja Bratislava komplett wegballern müssen.
Ja.
Aber du hast ja vorher, also es lief ja vorher, du hast Augsburg niedergerungen, du hast zu Hause gegen Leipzig gewonnen, dann hast du Freiburg abgeschossen, also eine Mannschaft, die jetzt wieder vor uns steht. Das ist ja nicht nichts. Also
Freiburg steht vor uns.
Freiburg steht vor uns, ja. Wir blicken gleich noch auf die Tabelle.
Schwarze Magie von Streich noch.
Ja. Recht. Nee, aber weißt du, das ist ja nicht so, als ob das alles nur Glück gewesen wäre. Ja, und dann gewinnst du in Bratislava, weil du halt einfach die Qualität hast. Ja, du zeigst die Qualität. Und dann fährst du nach Mainz und bist nicht vorbereitet auf dieses Spiel. Bist vielleicht mit dem Kopf gegen Paris und dann bist du aber Spitze gegen Paris, bist auch wieder mit dem Kopf nicht da. Ja, also klar, Paris haben wir auch schon drüber diskutiert. Paris hätte uns wahrscheinlich auch rausgeschmissen, wenn wir unseren besten Tag gehabt hätten, weil die einfach selber ihren einen sehr, sehr guten Tag hatten. Aber auch da bist du nicht bereit für dieses Spiel gewesen. Sonst passieren dir nicht so dumme Pässe wie der von Karasor, der zu der Ecke führt vor dem 1-0. Dann hast du dieses Gladbach-Spiel, wo auch Gladbach wieder Gladbach-Sachen macht und du einfach nur nicht in der Lage bist, deine eigenen Stärken dagegen zu setzen.
Ja.
Und das sind halt alles so individuelle Sachen. Also ich verstehe es nicht. Ich sehe es auch so wie du. Wir müssen gegen Hoffenheim unbedingt gewinnen und wir müssen da einfach unsere Stärken wieder auf den Platz bringen. Und ja, also mir hat vielleicht ein bisschen auch auf der Mut gefehlt, jetzt gegen Wolfsburg zu sagen, ja, die sind gefährlich, aber wir ziehen einfach trotzdem unser Spiel durch. Dass man gegen Dortmund in einer schwierigen Phase irgendwie, wo man sagt, okay, Dortmund hat einen neuen Trainer, wir haben keine Ahnung, was Kovac spielen lässt und wir sind selber gerade bisschen angeschlagen mental, dass du da so zurückhaltend spielst, kann ich nachvollziehen. Und versuchst die irgendwie einfach nur unter Kontrolle zu kriegen. Gegen Wolfsburg war es vielleicht einfach der falsche Ansatz.
Ja, ich würde das nicht zurück, wie hast du es genannt?
Mutig, ich finde, mir fehlt so ein bisschen
der Mut. Das zurückhaltend, das habe ich gesagt. Nein, so einfach, da fehlt einfach die Kreativität, einfach ein Stück weit ist die bei uns weg. So, wir kombinieren es nicht mehr so durch die Verteidigung. Das wirkt alles sehr lasch, sehr wieder, sehr gezwungen, so verkrampft. Also irgendwie muss der dabei rein. Also ich weiß nicht, was da der Mittel dagegen ist. Vielleicht einfach mal ein bisschen früher abziehen, mal aus der zweiten Reihe gefährlich sein. Ich weiß, es wird nicht zum Erfolg, aber der Gegner weiß, hey, wir schießen nach von Weitem. Vielleicht hilft das jetzt mehr, oder dass man vielleicht ein bisschen weniger auf das Ballbesitz setzt, sondern vielleicht auch mal mehr auf Gegenpressing und schnelles Umschalten setzt, weil das fehlt uns auch irgendwie. Ich habe das Gefühl, dass wir durch das Gegenpressing irgendwie nicht mehr die Ballgewinne haben, wie jetzt Anfang der Saison oder letzte Saison, dass uns das ein bisschen fehlt, dass wir jetzt einen zweiten Ball gewinnt, und dann schnell aufs gegnerische Tor zu rennen, das haben wir alles nicht. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass die zweiten Bälle immer beim Gegner landen.
Ja, auf jeden Fall. Und genau dann diese Dynamik auch im Umschalten, da wird dann halt nochmal hin und her und hin und her. Auch so sinnlose Pässe halt einfach. Also wie gesagt, dieser Schuss von Undav, da kommt der Ball weit in den Rückraum und Undav schießt dann irgendwie so aus der Drehung und schießt halt weit drüber. So kommst du halt nicht gefährlich fürs Tor. Und ich meine, natürlich hast du immer noch einen Gegner auf dem Platz. Und die waren in den letzten Wochen auch nicht so einfach teilweise, jetzt mal Augsburg ausgenommen. Aber trotzdem, also ich erwarte mir da einfach, dass die Mannschaft noch mehr Mut an den Tag legt, mehr Zielstrebigkeit. Und dann musst du halt auch nicht noch in der 72. Minute erst in Führung gehen gegen Wolfsburg, sondern führst du vielleicht schon vorher. Und du kommst gar nicht mehr zu so in so Situationen, wie wir dann gegen Wolfsburg gekommen sind. Der Paul Schorsch hat noch gefragt, Färben, Club und Umfeld, alles zu schön.
ich glaube, letzte Woche hätte ich gesagt nein. Heute würde ich schon ein bisschen zustimmender sein, dass wir da, dass da vielleicht die Mannschaft, dass das ein bisschen strukturelles Problem ist in der Mannschaft, dass da auch mal jemand auf den Tisch schauen muss, gerade die Führungsspieler. Aber gut, die Fans sind ja sehr schnell im Negativen, so von wegen, wir steigen ab, wir kommen nie wieder.
Ich würde sagen, jetzt steigen wir auf jeden Fall ab. Ja, also. Ja. wir können vielleicht mal einfach auf die Tabelle gucken und versuchen, das ein bisschen einzuordnen. VfB ist der Siebter mit 35 Punkten, 10 Siege, 5 Unentschieden, 7 Niederlagen, 40 zu 33 Toren, spielen jetzt am Sonntag in Hoffenheim, danach geht's freitagsabends gegen die Bayern, danach geht's nach Kiel, danach dann ein Heimspiel gegen Leverkusen und ich glaube, dann ist erstmal Länderspielpause, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, Mitte März dann und danach geht es dann gegen Frankfurt. Und wir wissen ja auch schon, wie das in der Hinrunde lief. Da hattest du auch diese schwierigen Spiele. Du hast gegen die Bayern 4-0 verloren, dann hast du Turin geschlagen, dann hast du irgendwie in Kiel gewonnen, dann hast du schon wieder Champions League Spiel gehabt, weiß ich schon gar nicht mehr. Oder Pokal, da hast du, glaube ich, Regensburg gehabt, ne? Oder Lautern oder sowas. Dann musst du nach Leverkusen, erkämpfst du da 0-0. Und dann kriegst du halt dieses Frankfurt-Spiel und denkst so, dann kann man, glaube ich, die Länderspielpause in der Hinrunde. Wir spielen natürlich hinten raus noch gegen Mannschaften wie Bochum, gegen Mannschaften wie St. Pauli, gegen Augsburg, gegen Bremen. Also das ist nicht so, als ob wir es nur noch gegen Mannschaften aus der oberen Tabellenhälfte spielen. Aber wir müssen natürlich schon, und da gebe ich dir recht, man muss ja schon ein bisschen aufpassen. Also man darf jetzt nicht einfach sagen, okay, wir machen jetzt einfach so weiter. Das wird von alleine wieder besser. Ich weiß noch, dass in der Hinrunde, es hieß irgendwie nach dem 0-4 gegen die Bayern, also so können wir jetzt nicht zur Tagesordnung übergehen. Weil das einfach diese Klatsche halt so krass war und man einfach so enttäuscht war von diesem Spiel. Aber ich glaube, das war entweder das Spiel oder das Spiel gegen Belgrad, wo es hieß, okay, also nach so einem Ergebnis können wir nicht einfach zur Tagesordnung übergehen. Und ich finde, an dem Punkt sind wir es auch, du kannst es nicht nach 3 Niederlagen aus 4 Spielen zur Tagesordnung übergehen, weil ich sehe es nicht so dramatisch, dass jetzt schon alles vorbei ist. Wir haben, wie gesagt, 2 Punkte Rückstand auf Platz 4 und es ist alles super eng beisammen und die Europapokalplätze werden nicht im Februar vergeben. Aber du musst jetzt wirklich aufpassen und da nochmal wirklich ja, wie du halt sagst, auf den Tisch hauen im übertragenen Sinne. Also einfach nochmal kurz aufrütteln.
Ja, ich finde, die Beispiele jetzt Bayern und Belgrad, das sind Spiele, die so passieren können. Das sind Betriebsunfälle. Aber die Spiele, die wir jetzt die letzten Tage, Wochen hatten, die kann man auch nicht damit entschuldigen. Also das ist noch viel gravierender, finde ich. Und vielleicht habe ich das auch ein Stück weit zu schön geredet oder verharmlost und die Mannschaft in Schutz genommen, aber langsam muss da was passieren. Aber kommt Frühling, kommt VfB.
Ja, und ich meine, also man muss natürlich auch sagen, das ist jetzt die schlechteste Phase. Also das ist der bisherige Tiefpunkt der Ära Hoeneß, würde ich sagen. Und also das sagt viel darüber aus, wie gut es eigentlich bisher lief und wozu die Mannschaft auch in der Lage ist. Ja. Also ich sehe es, ja, wir haben momentan ein strukturelles Problem. Also ich hatte ja vorhin schon das Thema Führungsspieler angesprochen. Man kann es auch erweitern auf Unterschiedsspieler. Also wie gesagt, Spieler wie Mio, wie Undav, wie auch Demirovic, der ja schwer eingewechselt wurde und quasi überhaupt keinen Impact mehr hatte, wie Leveling. Das sind alles Nationalspieler oder werdende Nationalspieler. Da erwarte ich dann einfach mehr. Also die müssen deswegen sind sie Unterschiedsspieler, deswegen sind sie für die Nationalmannschaft nominiert, deswegen haben sie neue Verträge unterschrieben, weil sie in so Situationen, in so Phasen sowohl spielerisch als auch einfach als von der Haltung her einen Unterschied machen müssen. Und ich glaube weiterhin, dass die Mannschaft dazu in der Lage ist, aber ich würde jetzt nicht mehr sagen, so wie nach dem Mainz-Spiel, ja gut, jetzt haben wir halt mal 4 Spiele gewonnen, jetzt verlieren wir halt mal wieder eins, weil wir sind halt immer noch nicht die Bayern und kriegen jetzt irgendwie 10 Siege in Folge hin. Aber jetzt nach Gladbach und nach heute, nicht heute, aber nach diesem Spiel, sehe ich schon irgendwie die Notwendigkeit, da irgendwie einfach mal dazwischen zu hauen und der Mannschaft halt klar zu machen, dass es halt so nicht reicht und so wird es auch nicht die nächsten Wochen reichen. Wir können ja gleich mal auf Hoffenheim blicken. Aber auch das Spiel gegen die Bayern. Also so abgezopft, wie die Bayern gerade unterwegs sind. Ja, die haben sich gegen Leverkusen ein bisschen hinten reingestellt. Hat aber auch zum Erfolg geführt. Ich sehe uns momentan nicht in der Verfassung, dass wir zu Hause gegen die Bayern gewinnen, so wie letztes Jahr. Also weil da sind einfach momentan zu viele Sachen, die nicht rund laufen bei uns. Wir brauchen es nicht mal mit letzter Saison zu vergleichen. Ich glaube, dieses 3-1, das war einfach in der Phase, wo einfach alles rund lief.
Und bei Bayern einfach gar nichts lief.
Genau, genau.
Wo Tuchel schon die Lame Duck war.
Ja, und das ist diesmal anders und auch Leverkusen. Also das werden zwei knochenharte Heimspiele und da muss die Mannschaft bereit für sein. Und du musst dann halt in den anderen Spielen punkten. Jetzt in Kiel dann halt, das ist das Spiel dazwischen, auswärts, da musst du einfach, also da musst du einfach gewinnen. Und Hoffenheim, auf die blicken wir jetzt mal. Ja, die sind 15. mit 21 Punkten. 5 Siege, 6 Unentschieden, 11 Niederlagen, 29-45 Toren, haben jetzt gegen Bremen gewonnen am Wochenende und haben sich damit ein bisschen abgesetzt. Und ich weiß nicht, wie du es siehst, wenn du die Tabelle gerade vor Augen hast. Aber für mich hat sich das da unten eigentlich schon sortiert. Also Heidenheim, Bochum und Kiel werden um den Relegationsplatz kämpfen. Und alle anderen sind eigentlich so gut wie durch. Also ich glaube, Hoffenheim hat jetzt, die haben jetzt irgendwie 21 und die anderen haben 14. Ja, also die haben, das sind 7 Punkte Vorsprung.
Ja.
Wenn wir gleich mal auf Hoffenheim blicken, dann sieht man auch, dass es unrealistisch ist, dass die dann so unten reinrutschen.
Sehr schade.
Ja, ich finde es auch immer schade, dass die immer wieder schaffen, aber die haben da einfach unten zu viele Punkte liegen lassen. Ja. Und auch wenn man gesehen hat, Heidenheim hat ja am Wochenende auch wieder gegen Freiburg, glaube ich, haben die gespielt und verloren. Bochum hat 2 gewonnen. Und Kiel hat auch verloren.
Frankfurt.
Ja, genau. Was auch okay ist, aber das reicht halt, glaube ich, nicht. Zu Hoffenheim, der große Vorteil ist, die haben relativ viele Gegentore kassiert. Die haben nach Kiel und Bochum mit 45 die drittmeisten Gegentore kassiert. Also haben definitiv hinten Probleme. Haben erst 2x zu 0 gespielt, haben 10 Tore mehr kassiert als nach Expected Goals erwartet. Und haben jetzt zusätzlich noch das Problem, dass ihr Stammtorhüter und Kapitän halt verletzt ausfällt, Olli Baumann. Haben nur eine Fangquote von so, also die Torhüter insgesamt über die Saison von 62%. Also da sehe ich auf jeden Fall für uns, wenn wir wenn wir vorne ein bisschen gefährlicher werden, wieder sich für uns auf die vollen Möglichkeiten, da Tore zu schießen. Also ja. Zusammenspiel Torwart, Abwehr, Ozan Kabak ist er auch länger bei denen verletzt, was vielleicht auch nochmal ein Hindernis gewesen wäre. Krischa Prömel fällt auch bei denen lang aus. Also ja, da sehe ich auf jeden Fall Möglichkeiten für uns, dass wir einfach unsere Offensivpower auf den Platz bringen. Gleichzeitig haben sie in der unteren Tabellenhälfte die zweitmeisten geschossenen Tore, also von den ganzen Mannschaften in der zweiten Hälfte, die siebtmeisten Torschüsse der Liga. Aber sie sind nicht besonders effektiv. Ich habe nochmal in die Statistik geschaut, bei Wolfsburg ist fast jeder zweite Schuss, der aufs Tor geht, auch drinne. Also die schießen, erzielen pro Schuss aufs Tor, also nicht Schuss, sondern wirklich Schuss aufs Tor, 0,43 Tore. Und bei Hoffenheim ist es halt nur, sind es nur 0,26. Also nur jeder vierte Schuss, den die aufs Tor geben, ist auch, also direkt aufs Tor gehen, ist auch drinne. Also sie sind torgefährlich für den Kontext unserer Tabellenhälfte, aber ist auch nicht so torgefährlich. Ansonsten sind sie bei Ballbesitz und bei Passquote so im oberen Mittelfeld der Liga, schlagen ligaweit die meisten Flanken, vor dem VfB übrigens, wir schlagen die zweitmeisten Flanken, wie man es gegen Wolfsburg gesehen hat, leider nicht sehr effektiv. Haben erst 3 Heimspiele gewonnen, haben aber in der Rückrunde schon 1 Punkt mehr Goal als der VfB. Also die stecken unten drinne, und das war jetzt auch der erste Sieg seit, also die haben jetzt nicht viel gewonnen in letzter Zeit. Ja. Aber die sind nicht so schlecht, wie es der Tabellenplatz sagt, als 15. Also die haben, man hat es dann auch gesehen, die haben halt immer noch Kramaric, der, glaube ich, ein ganz gutes Spiel gemacht hat. Ich meine, ich hab die Zusammenfassung von dem Spiel gegen Bremen gesehen. Bremen war halt auch ziemlich hühnerhäufig unterwegs, ja. Hinten. Also die beiden Tore, die ersten beiden Tore, die da fallen, die fallen halt aus 16, 17 Metern. Also es war an der Distanzschuss, einmal sieht Zetterer auch nicht gut, das wird auf dem falschen Fuß erwischt. Und Bremen hat sich da relativ doof angestellt und das 3-1 war dann so eine lange Flanke an langen Pfosten, wo die dann Gift Orban einfach einnickt. Ja.
Ja.
Wolltest du noch was ergänzen zu dem Spiel?
Nee, ich bin gerade verwirrt. Der heißt Gift Orban.
Der heißt Gift Orban, an dem haben wir auch mal
so. Ich dachte, das wäre sein Nachname, Gift Orban.
Nee, der heißt mit Vornamen Gift, okay. Und mit Nachnamen Orban. Der ist von Lyon, das ist so ein bisschen Konkursmasse oder wie auch immer, von Lyon, an dem waren wir auch dran oder zumindest interessiert, wenn ich es richtig mitbekommen habe. Also ich habe den Namen auf jeden Fall mal im Kontext von VfB gelesen. Ja. Also haben gegen Union, gegen Leverkusen verloren, unentschieden gegen Frankfurt gespielt, gegen Kiel und Augsburg gewonnen. Letzter Heimsieg war im November gegen Leipzig, was halt aber auch wieder aussagekräftig ist. Also das ist eine Mannschaft, die bei der läuft auch vieles nicht zusammen. Die müssten aber, glaube ich, so wie sie spielen, nicht so tief unten stehen, wie sie es tun. Ich glaube, die kassieren nur einfach viel zu viele Gegentore, ist das Problem. Und das ist natürlich auch ein Ansatz für uns. Auf jeden Fall aufpassen müssen uns natürlich Kramaric, wenn der da in Rente geht, dann mache ich auch 3 Kreuze. Ich meine, er hat uns ja immerhin zum Vizemeister geschossen letztes Jahr, aber nichtsdestotrotz. Loschek, den sie von Leverkusen geholt hatten, er ist auch zweitbester Torschütze und ich glaube, auf den wir wirklich aufpassen müssen, ist Tom Bischoff. Der geht ja im Sommer zu den Bayern, hat gegen Bremen, glaube ich, ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht, hat auch ein Tor geschossen, hat auf jeden Fall, hat ligaweit die meisten erfolgreichen Tacklings und die viertmeisten gewonnenen Zweikämpfe.
An dem haben wir doch auch interessiert, soweit ich weiß.
Ja. Genau, also Tom Bischoff ist auf jeden Fall jemanden, also wir machen ja nicht so eine Kategorie von wegen Players to Watch, aber das wäre definitiv einer, der neben dem ewigen Kramaric bei denen und jemanden wie Orban halt, den sie es geholt haben. Es ist so ein bisschen wie Wolfsburg, nur dass die halt wesentlich beschissener an der Tabelle stehen und du wahrscheinlich dich noch eher mit individueller Qualität durchsetzen kannst als gegen Wolfsburg, aber die haben halt 2-3 Spieler, die dir echt gefährlich werden können und die musst du unter Kontrolle kriegen. Und nichtsdestotrotz, also ich baue darauf, dass die Mannschaft das einfach nach diesem Wolfsburg-Spiel begriffen hat, weil es nicht anders geht. Also du kannst nicht so gegen in Hoffenheim oder je nachdem wie viele. Ich weiß nicht, hast du schon irgendwas gelesen, wie viele Stuttgart-Fans da sein werden?
Nee, habe ich nichts, aber so, weil ich mitbekommen habe, so auf Twitter, sind ganz schön viele auf dem Weg. Also wird schon groß geplant, also das wird wieder unser Stadion sein.
Ja, genau, also und da musst du dann einfach, Du musst es einfach besser machen als Gamers. Du musst mutiger auftreten, musst früher einfach reinkommen in dieses Spiel und schon früh in Führung gehen. Und darfst halt nicht jemanden wie Bischof dann zur Entfaltung kommen lassen. Was ist denn dein Ausblick auf das Hoffenheim-Spiel?
Must-win-game.
Ja, hast du schon gesagt.
Wichtig ist, dass wir, ich glaube, schnell den Sack so machen, dass die Mannschaft ein bisschen mit breiter Brust reingeht. Dass wir da schnell den Sack zumachen, dass wir Selbstvertrauen tanken, um gegen Bayern zu bestehen. Eine Niederlage wäre, glaube ich, sehr, sehr schwierig, aus diesem mentalen Loch da wieder rauszukommen. Deswegen Must-Win. Und ich glaube, kein Spiel war diese Saison mehr Must-Win als das, finde ich, meiner Meinung nach, als in der Bundesliga.
Ja, auf jeden Fall. Also das ist jetzt wirklich so ein Do-or-Die-Spiel so ein bisschen, wo du einfach gewinnen musst. Wenn du dann auch überzeugend gewinnst, umso besser. Die Mannschaft kann das wissen wir. Also wir haben jetzt anderthalb Jahre lang wirklich oder über anderthalb Jahre lang die Mannschaft sehr, sehr gut performen sehen. Sie haben auch schon in der Endphase der vorvorherigen Saison unter Hoeneß teilweise gute Spiele abgeliefert, teilweise auch beschissene Spiele. Ich erinnere da nur an das Spiel gegen Hoffenheim, das letzte. Nichtsdestotrotz, die Mannschaft kann sich steigern. Und ich hoffe einfach, dass es jetzt in der Trainingswoche das auch nochmal angesprochen wird, was nicht so gut lief. Und ich glaube auch ehrlich gesagt nicht, um nochmal auf die Fragen von Hoeneß zurückzukommen. Ich glaube nicht, dass es zu positiv gesehen wird. Ich glaube, Hoeneß, es ist halt so diese typische Phase, es läuft nicht gut, was machst du als Trainer? Haust du drauf oder stellst du dich vor die Mannschaft? Also ich meine.
Ein Stück weit von beiden.
Also, genau.
In der Presse vor die Mannschaft stellen, in der Kabine auf die Tisch hauen.
Ja, und ich meine, er hat ja auch selber gesagt nach dem Spiel, dass es halt unreif war. Also ich finde, wie gesagt, die 72 Minuten vorher fand ich nicht so gut, die lassen sich auch nicht, also die 76 Minuten vor dem Ausgleich, die lassen sich auch nicht allein durch das Führungstor rechtfertigen im Nachhinein. Also ich vertraute der Mannschaft, dass sie sich steigern kann. Sie hat es letzten Spiele nicht gezeigt. Aber vielleicht brauchst du einfach nochmal diesen Wachmacher, diese völlig unnötige und dumme Niederlage, um da einfach nochmal die Sinne zu schärfen. Können wir mal kurz gucken, wer ausfällt. Zagadou, El Bilal ist klar. Luca Raimund fällt auch weiter aus. Amin Al-Dakil müsste eigentlich wieder fit sein. Wir nehmen jetzt am Dienstag auf. Wir werden es am Donnerstag dann wissen. Und Brun Larsen hatte zuletzt einen Infekt, sollte eigentlich auch wieder fit sein und sollte vielleicht gegen seinen Ex-Club dann auch vielleicht einfach mal statt Leveling starten. Wollte Mado gehört für mich einfach nur des Gefühls wegen in die Startelf und dann machst du halt dahinter mal Demirovic. Ich meine, was nochmal zum Thema auch auftreten. Ich meine, ob du diese Szene noch gesehen hast, wo Stiller Wimmer umschubst.
Ja.
Das habe ich im Spiel gar nicht wahrgenommen, aber ich finde es halt geil, Wimmer, der dann irgendwie den Ball so hochnimmt und vorbeilegt und Stiller geht einfach zur Ecke fahren und also wirklich aber genau auf diese Szene, das war nicht so irgendwie so, ich will das hier irgendwie das klären, das war genau auf dieses Rumgehampeln, ich meine, das war schon ein schöner Trick, aber bezogen, dass er ihn irgendwie sagt, so, ey, was willst du, verpiss dich. War auf jeden Fall lustig.
Also manchmal wünsche ich mir schon, dass Fußballer so Mikros tragen wie in der NFL und es am Ende so zusammengeschnitten wird, was die so zueinander sagen, weil das wäre schon interessant zu wissen, was er in der Situation gesagt hat.
Ja. Also die Mannschaft kann sich auch wehren. Ich finde, wir könnten uns in manchen Situationen noch mehr wehren, noch ein bisschen biestiger sein. Gleichzeitig haben wir vier Spieler, die mit einer gelben Karte weiterhin belegt sind. Wagnumann, Mittelstädt, Stiller und Jeltsch. Der Jeltsch hat vier aus Nürnberg mitgebracht. Da werden nochmal Gelbsperren auf uns zukommen, jetzt die nächsten.
Ich sehe schon kommen, weil wir mal mit Stadtstelle alle gelb gesperrt gegen Bayern.
Und da muss man sich halt fragen, ist es das vielleicht nicht wert, aber ist das vielleicht das Spiel, wo wir es im ehesten verkraften könnten, ist halt die Frage. Aber gut, wenn wir uns nicht drauf anlegen, aber wir sind uns, glaube ich, einig, gegen Hoffenheim müssen wir einfach anders auftreten, mutiger. Und einfach die Chance nutzen. Und das hast du auch, die Möglichkeit hast du gegen Hoffenheim. Die sind einfach defensiv nicht so gut, ganz offensichtlich. Gut, kommen wir mal zu unserem zweiten Werbeblock. Wenn ihr uns nicht finanziell unterstützen könnt oder wollt, dann könnt ihr uns gerne auf Apple Podcasts eine Bewertung da lassen oder auf Spotify. eine Bewertung da lassen. Ihr könnt uns auch eine Rezension auf Apple Podcast schreiben, die werden wir vorlesen. Und ansonsten könnt ihr uns auch bei YouTube, wenn ihr uns hier hört, gerne einen Daumen nach oben da lassen, die Glocke aktivieren. Dann finden andere VfB-Fans, die bei YouTube unterwegs sind, uns leichter. Gut, wir blicken auf unsere anderen Mannschaften. Die Frauen sind noch in der Winterpause. Weiter geht es am 2. März mit dem Derby gegen Karlsruhe. Das ist gar nicht mehr so lange hin jetzt. Noch 2 Wochen. Ja. Der VfB 2 spielt 1:1 in Ingolstadt, geht in der ersten Minute in Rückstand durch, also sowohl Chase als auch Luca Mack stellen sich da nicht besonders gut an und der Ingolstädter nutzt die Chance, macht das 1:0. Thomas Castanaros mit seinem 4. Saisontor gleicht das dann aus. VfB ist 18. von 20 mit 25 Punkten. 6 Siege, 7 Unentschieden, 11 Niederlagen, 30 zu 42 Toren. Es geht gerade so weiter. Also Ingolstadt war jetzt 4. Letzte Woche ging gegen den 2. Am Sonntag spielen sie zu Hause um 13.30 Uhr gegen Energie Cottbus, seines Zeichens Tabellenführer. Also das ist wieder so eine Phase, wo die zweite Mannschaft jetzt durch muss. Ich glaube, die müssen auch noch gegen ein, zwei Mannschaften von da oben spielen. Aber du musst dann halt.
Bielefeld dann danach.
Ja, genau. Aber du musst dann halt auch, du hast ja das Hinspiel gewonnen, glaube ich. Du musst halt dann aber deine Spiele einfach so gegen Mannschaften wie Osnabrück oder Hannover 2, wo du halt letztes Jahr in der Hinrunde verkackt hast, die Spiele musst du gewinnen. Da unten Mannheim, Aachen. Und dann kommst du da auch raus, meiner Meinung nach.
Hast du gehört, was bei Aachen los ist? So, also komplett crazy, so dass der Vereinsboss in der Loge mit Drogen gedealt hat. Also ich habe mich da ein bisschen eingelesen. So,
ja, ich habe auch nicht gesehen, dass er zurückgetreten ist, der Aufsichtsratsvorsitzende oder sowas, glaube ich. Ne?
Ja. Also richtig, richtig crazy. Da müsst ihr echt mal lesen, was da abgeht, auch mit Verbindung ins rechtsradikale
Milieu. Ja, das ist ja auch immer so ein Thema.
Ja, aber Dresden war ja auch genauso.
Ja. Genau, also schauen wir mal, wie es für den VfB 2 da weitergeht. Wäre natürlich schön, wenn die Klasse halten. Mosanko ist ja leider gesperrt, 2 Spiele nach seiner etwas dämlichen roten Karte letzte Woche gegen Dresden. Lauren Ulrich hatte auch eine gute Chance, aber ja, also da steckt auf jeden Fall mehr Potenzial drin als Platz 18, würde ich sagen, in dieser Liga. Aber die Saison ist auch da noch lang. Die U19 spielte 2:2 gegen 1860. 2:0 Führung durch Emi Hahn, Zikara und Kenny Fressler reicht am Ende leider nicht für 3 Punkte. Die U19 ist das 3. von 6 Mannschaften mit 4 Punkten in dieser Hauptrundenliga und sie spielen am kommenden Samstag gegen die Hertha am 22. Und das Achtelfinale der Youth League wurde ausgeliehen und ich glaube, ein schwereres Los hätte man nicht ziehen können. Sporting Lissabon auswärts wird gespielt am 5. März um 14 Uhr, aber das ist schon ganz schön ein Hammerlos, oder?
Ja, es wird sehr schwer werden zum Weiterkommen. Mich nervt es halt nur, dass wir dann nur im Finale auf Olympiakos treffen würden, weil das war so mein Trost, zumindest in der Youth League auf Olympiakos zu treffen, aber ja, und es wird, ich glaube, auch ein schweres Los, wenn ich das ganz bescheiden sagen darf. Nee, wird auf jeden Fall sehr schwer, auch dass es auswärts ist. Mhm. Und es gibt ja nur das Hinspiel im Achtelfinale.
Genau, ja. Generell nur ein Spiel immer.
Genau.
Ja. Ja. Und ich glaube,
noch gleich nächsten... Und dann noch gleich mit Elfmeterschieß jetzt gegen Liverpool. Wenn die Jungs das gewinnen, großen Respekt. Ich glaube, danach geht es gegen Bayern oder gegen Inter. Und das Inter ist.
Nee, ich meine gegen Aston Villa, oder?
Ah, stimmt, das ist dann der Baum, genau.
Ich meine, der Baum wäre dann Aston Villa oder gegen wen spielen die Barcelona? Ich weiß es nicht.
Ja.
Also, ja, genau. Also, ja, aber es wäre auf jeden Fall schon, also Sporting ist schon ein echtes Fund. Ja. Ich glaube, kommt nicht auch Thiago Tomasch aus der Jugend von Sporting?
Genau. Ja. Ich erinnere mich. Und Cristiano Ronaldo.
Ja, genau. Also auf jeden Fall eine sehr gute Nachwuchsarbeit. Genau. Das ist sicherlich auch einer der Erfolgsrezepte von Sporting.
Können wir jetzt auch mal eine Scheibe abschneiden?
Wir haben Liverpool geschlagen, also.
Ja, aber trotzdem, so die Durchlässigkeit ist immer noch echt schwach. Ich meine, da fehlt immer noch irgendwie jemand, der beim VfB ausgebildet wurde in der ersten Mannschaft, der doch so richtig Impact hat.
Kommt. Genau. Also wir würden gespielt gegen Aston Villa oder Barcelona, wenn wir Sporting schlagen.
Genau.
Und dann ginge es, glaube ich, weil dann steht es noch nicht fest. Egal. Also, eins nach dem anderen auf jeden Fall am 5. März, leider auch auswärts, also kein Support, nicht so gut der Support möglich, wie jetzt gegen Liverpool. Genau. Die U17 hat ihr erstes Spiel in der Hauptrundenliga gewonnen, 2:1 gegen Kaiserslautern am Freitagabend in das Recipe. Und ein Eigentor der Lauterer waren für den Sieg zuständig. Und ja, gut, also die Tabelle ist natürlich noch wenig aussagekräftig. Weiter geht es am Samstag um 11 Uhr beim 1. FC Köln. So, dann blicken wir noch auf unsere Leihspieler. Jong verlor mit Union 1:2 gegen Gladbach, wurde nach 85 Minuten ausgewechselt und nun ist das 13. mit 24 Punkten. Aber auch die können da unten nicht mehr so wirklich reinrutschen, hatten wir gerade schon ein bisschen besprochen. Jovan Milosevic ist irgendwo in irgendeinem Loch verschwunden, der war auch nicht im Kader von Partizan Belgrad, als sie 4:1 gegen OFK Belgrad im Lokalderby gewonnen haben, war nicht im Kader. Partizan ist 2. mit 46 Punkten. Juan Perea hat 1:2 beim FC Sion verloren mit dem FC Zürich, hat aber das Tor zum Ausgleich immerhin erschossen, wurde dann nach 56 Minuten ausgewechselt. Ich weiß noch nicht genau warum, ob das aus taktischen Gründen war. Weil nach 56 Minuten ausgewechselt, nachdem du ein Tor geschossen hast, ist eher ungewöhnlich. Ja. Zürich ist das 8. in der Liga und der KSC verliert 1:2 auf Schalke. Luca Pfeiffer wird nach 76 Minuten eingewechselt, hat aber auch keinen Unterschied mehr. Karlsruhe ist das 10. mit 30 Punkten. Und Andreas, du wünschst dir den KSC wieder zurück in der ersten Liga, oder was habe ich auf Twitter gelesen? Das geht ja gar nicht. Wie kann man bloß? Da sind Menschen gar, haben sich Menschen verletzt beim letzten Derby.
Nee, ich will halt wieder ein Derby haben. Also ja, ein richtiges auch. Derby. Ja, deswegen ja. Irgendwie nagt nur so die Niederlage aus der Corona-Saison. Ja, ja. Die Frauen haben es wieder gut gemacht, aber ich will mich das auch von den Männern wieder sehen, dass sie da endlich wieder die Krone nach Württemberg holen, weil es nervt so, dass sie das letzte Derby gewonnen haben. Ja. Also gerne eine Saison, dann haben wir sie zweimal weg und dann kann es wieder in die zweite Liga gehen.
Ja, sehr gut, genau. Also, aber das wird nicht funktionieren, weil Karlsruhe halt jenseits von Gut und Böse ist im Aufstiegskampf genau 30 Punkte. Ich glaube, der Tabellenführer hat 40, also ja.
Die sind in der Rückrundentabelle vorletzter. Das
ist ja, genau. Seit Zivatze weg ist da tote Hose. Und da hilft auch kein Luca Pfeiffer nicht. Gut, und Sida schließlich dürfte mal wieder spielen, hat gegen Napredak Krusevac, würde ich sagen, wird es ausgesprochen, das Tor zum 3:0 erzielt, wurde nach 70 Minuten ausgewechselt und Roter Stern ist halt Tabellenführer mit 67 Punkten. Auch da ist es eigentlich schon relativ entschieden. Gut, wir sind am Ende mit unserer Folge. Euch vielen Dank fürs Zuhören. Dir, Andreas, vielen Dank für deine Zeit heute Abend.
Sehr gerne.
Wir hören uns nach dem Spiel gegen Hoffenheim. Neben dem Spiel gegen Hoffenheim steht am Sonntag noch ein weiterer wichtiger Termin an. Das ist Bundestagswahl. Geht wählen und wählt keine Scheiße, bitte. Und registriert euch bei der DGMS. Das sind die Appelle, die uns am Ende dieser Folge wichtig sind. Und genau, hoffentlich können wir dann nächste Woche über einen Auswärtssieg in Hoffenheim reden und darüber, dass nicht der Faschismus ausgebrochen ist in Deutschland. Also, in diesem Sinne,
schön
bis nächste Woche. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche. Ciao.
Tschüss.